Ihr Lieben, es ist schön, dass wir heute einen besonderen Sabbat haben. Wir wollen heute miteinander Abendmahl feiern. Und bevor ich jetzt mit der Predigt beginne, möchte ich nochmal von meiner Seite, aber auch im Namen der Gemeinde, Thomas Knier und sein Team hier ganz herzlich begrüßen. Und ich möchte auch sagen, dass Thomas mein erster Mentor war und ich hatte die Ehre und Freude, mit dir sozusagen meine Anfänge zu machen, meine Erfahrungen zu sammeln. Das war eine schöne Zeit. Ich denke auch gerne an die Zeit zurück. Und spannend ist, dass gleichzeitig heute Jack da ist, Jakob und Tina. Stell mal kurz auf. Jack und Tina fangen jetzt offiziell ab dem 1. Oktober, oder? Genau, aber ihr seid schon da, ihr seid schon vor ein paar Tagen oder seit zwei Tagen in Bamberg. Und Jack wird hier als Prediger in unserem Bezirk mitarbeiten. Und jetzt werde ich sein Mentor sein, also es ist sehr spannend. Thomas ist jetzt hier, als mein Mentor war und ich werde jetzt selber ab 1. Oktober zum Mentor. Jack und Tina fangen, Tina wird in ihrem Beruf arbeiten, aber Jack als Pastor. Auch euch herzliches Willkommen und gottesreiche Segen für die Aufgabe hier. Genau, auch euch, den Studenten, wünsche ich, dass ihr in dieser Zeit hier Erfahrungen sammelt, aber auch uns zum Segen werdet und gesegnet auch nach Hause dann oder nach Bogenhofen geht. Genau, möchte ich auch noch Grüße von meiner Familie übermitteln. Wir waren jetzt im Urlaub oder ich im Urlaub mit meinen Kindern. Elena war in Russland zu dieser Zeit bei ihrer Mutter. Für sie war es kein Urlaub, weil die Mutter operiert wurde. Sie ist spontan krank geworden. Genau, und Elena hat sich um ihre Mutter gesorgt. Aber jetzt sind wir wieder als Familie vereint. Sophie ist eingeschult, der Armand wird im Kindergarten eingewöhnt. Wir haben jetzt noch einen Welpen gekauft, also ist das jetzt bei uns im Herbst einiges los. Genau, wir spüren das aber auch. Aber das sind alles schöne Sachen. Genau. Wir wollen heute Abend mal feiern. Und es geht heute in heutiger Predigt um einen Mann, schwerpunktmäßig. Und ich möchte euch am Anfang eine Frage stellen. Wer von euch würde eurem Kind, eurem Sohn, Namen Judas geben? Keiner. Also ich sehe nur Verneinung. Das würde wirklich kaum jemand von uns machen. Aber auch wenn ihr das machen würdet, würde es rein rechtlich nicht gehen, Denn in Deutschland ist der Name Judas, also Alleinname, nicht als Doppelname, sondern allein als Judas, nicht erlaubt. Also es ist nicht gestattet, diesen Namen zu geben. Und spannenderweise ist, dass auch die Menschen, die an Gott nicht glauben, sofort diesen Namen Judas mit etwas assoziieren. Und oft gibt man diesen Namen oder man nennt jemanden du Judas, wenn man jemanden als einen Verräter oder Verleugner bezeichnen oder als Heuchler bezeichnen möchte. Spannend, oder? Dass die Menschen, die an Gott nicht glauben, dieser Name irgendwie so negativ im Herzen besetzt ist, dass die Menschen sofort wissen, was gemeint ist. Interessant ist, dass im Alten Testament das gar nicht der Fall war. Also im Alten Testament war der Name Juda ein wichtiger Name. Ja? Ein Sohn vom Patriarchen Jakob hieß Juda und das Südreich Israel wurde nach seinem Namen genannt. Ja? Und auch von der Bedeutung her aus der hebräischen Sprache hat der Name die Bedeutung Gelobter und der Bekenner. Also eigentlich, wenn man diese schlechte Assoziation nicht hätte, ist ein schöner Name, auch mit einer schönen Bedeutung. Und trotzdem gibt heute kaum jemand seinem Sohn Namen Judas. Und spannend ist aber, dass trotzdem wir als Menschen, und ich merke das bei mir, oft Charakterzüge von diesem Mann, der in der Bibel als junger Jesu beschrieben wird, in mir verkörpern oder manchmal in mir habe. Und wenn ich das habe, dann denke ich oft an diesen Judas. Und vielleicht merkt ihr auch, wenn ihr euch vielleicht als Lügner oder als Verleugner oder als Heuchler bezeichnet, dann kommt so diese Persönlichkeit in den Sinn, der Judas, der Jesus verraten hatte. Und es geht heute darum in dieser Predigt, wie gehe ich mit mir selber um, wenn ich in mir den Judas erkenne? Denn Jesus und Judas, die beide können in uns sein. Das Gute und das Schlechte, das Helle und das Dunklere. Wie gehen wir mit uns selber um und wie geht Jesus mit uns um, wenn wir in uns diese Charaktereigenschaften sehen? Ich sehe es bemerkenswert, wenn wir Johannes Evangelium, diese Geschichte, als Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht und mit ihnen das Brot teilt, der Juda oft erwähnt wird. Also es wird ihm viel Zeit oder viel Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich möchte mit euch heute diese Verse lesen und versuchen zu verstehen, warum das der Schreiber macht und was es uns zu sagen hat. Ich lade euch ein, Johannes Evangelium Kapitel 13 aufzuschlagen und dort einige Abschnitte zusammenlesen. Johannes Evangelium Kapitel 13. Ich lese erstmal Verse 1 bis 4. Vor dem Passafest aber, da Jesus erkannte, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und nach dem Abendessen, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verrate, und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ginge, stand er vom Abendmahl auf, legte sein Oberkleid ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Wir springen jetzt in Vers 16 und ich lese ab Vers 16. Nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, sagte er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr solches wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nicht von euch allen rede ich. Ich weiß, welche ich erwählt habe, aber es muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschehen ist, ihr glaubt, dass ich es bin. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, wenn ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und als Jesus solches gesagt hatte, wurde er betrübt im Geist und bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen war bange, von welchem er redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag zu Tische an der Brust Jesu. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Jener lehnte sich an die Brust Jesu und sprach zu ihm: Herr, wer ist es? Jesus antwortete: Der ist es, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er tauchte den Bissen ein und gab ihn Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Das aber verstand niemand am Tische, wozu er ihm es sagte. Etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, spreche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir für das Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als nun er den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus und es war Nacht. Das waren die letzten Minuten, die letzten Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern zusammen noch in der vollen Anzahl verbracht haben. In ein paar Stunden wird die ganze Situation ganz anders aussehen. Die Jünger sind noch mit Jesus und genießen die Gemeinschaft mit ihm. Die fühlen sich mit ihm tief verbunden, besonders als Jesus ihnen die Füße gewaschen habe. Aber da ist auch jemand am Tisch, der Judas. Er ist innerlich weit weg von Jesus entfernt. Er ist ihm ganz nah körperlich, aber innerlich ganz weit von Jesus entfernt. Und da ist eine Spannung, in der wir auch als Christen leben. Einerseits haben wir unser Leben Jesus übergeben und leben mit ihm tief verbunden. Und doch stelle ich fest in meinem Leben, dass ich manchmal, oft ungewollt, mich von Jesus entferne und mich mit ihm gar nicht mehr verbunden fühle, dass ich innerlich weit weg von ihm bin. Als Jesus den Jüngern verkündigte, einer von ihnen wird ihn verraten, ich glaube, die Jünger konnten das gar nicht fassen. Wie könnte es sein, jetzt gerade, wo Jesus ihnen die Füße gewaschen hat, wo es alles so harmonisch, so friedlich aussieht, und er sagt, dass jemand ihn verraten wird. Wie konnte den Meister jemand verraten? Sie waren alle so nah an ihm und so nah mit ihm verbunden. Doch wir sehen, dass Judas, also wir kennen die Geschichte, dass Judas ihn verrät, aber auch der Petrus ihn öffentlich verleugnet und alle Jünger von ihm weglaufen. Keiner ist da, Jesus hängt allein am Kreuz. Keiner ist da, der für ihn streiten möchte. Und eigentlich sagt es uns, dass jeder an der Stelle von Judas sein könnte. Sie haben sich so verhalten, aus Angst und so weiter, konnten dann aber zu Jesus finden, der Judas aber nicht. Und so zeigt uns eigentlich diese Geschichte, dass jeder an der Stelle von Judas sein konnte oder Judas in jedem von uns sein kann. Es gibt einen Maler, Leonardo da Vinci. Vielleicht habt ihr die Geschichte gehört, aber er hat ein Bild, das letzte Abendmahl gemalt. Und das Bild war so faszinierend, auch für damalige Zeit, rein technisch und künstlerisch, dass viele Künstler, auch bekannte Künstler, dieses Bild nachgemalt haben. Und interessanterweise gibt es kein Bild auf dieser Erde, das so oft nachgemalt oder abgemalt oder kopiert wurde, als das Abendmahl von Jesus Christus. Und der Leonardo da Vinci hat im Jahre, also um 1500, Auftrag bekommen, das letzte Abendmahl in der Kapelle, in dem Kloster St. Maria in Mailand zu malen. Modelle musste der Maler nicht lange suchen. Die Mönche des Klosters stellten sich bereitwillig zur Verfügung. Nur für zwei Köpfe gab es verständlicherweise keine Freiwilligen. Auf dem sonst fertigen Gemälde blieben zwei weiße Flecke. Für Jesus' Modell zu sitzen, verbot den Mönchen die Bescheidenheit und der geistliche Anstand. Und für Judas, für den gab sich schon gar keiner her. Also machte sich der Maler außerhalb des Klosters auf die Suche. Ohne ein Modell konnte er nicht auskommen. Er war es gewohnt, nach der Natur zu malen. Wochenlang streifte er durch die Straßen und die Parks der Stadt. Hunderte von Gesichtern prüfte er mit dem Blick des Künstlers. Wo waren die feinen Züge des Jesus? Wer strahlte die Liebe und Wärme aus, die der Meister seinem Christus verleihen wollte? Eines Tages wollte sich Leonardo auf die andere Seite des Flusses übersetzen lassen. Als er in der Fähre saß, fiel sein Auge auf den Fährmann, ein wunderschöner Jüngling mit ebenmäßigem Gesicht. Mit ruhigen, gleichmäßigen Bewegungen trieb er das Boot an. Er schien ganz erfüllt vom Frieden einer in sich gefestigten Persönlichkeit. Der Künstler hatte seinen Jesus gefunden. Der junge Mann willigte auch ein, dem Meistermodell zu sitzen. Als der Christus des Bildes vollendet war, waren Maler und Auftraggeber höchst zufrieden. Der Jüngling erhielt seinen Lohn und zog seiner Wege. Nun fehlte nur noch der Kopf des Judas. Er sollte die Bosheit des Verrats in seinem Gesicht spiegeln, die Verschlagenheit eines Mannes, der seinen Freund ausliefert, die Verruchtheit eines Menschen, der einen Unschuldigen in den Tod bringt. Leonardo aber fand keinen, der dem entsprochen hätte. Es vergingen Jahre, in denen Leonardo auf der Suche war, ohne Erfolg. Eines Abends, der Künstler war wieder auf einem seiner Streifzüge, flog in unmittelbarer Nähe des Meisters eine Tür auf und ein Betrunkener wurde von harten Händen hinausgestoßen. Es war eine finstere Spelunke, in der man diesem Trunkenbold offenbar kein weiteres Glas füllen wollte. Leonardo sprang hinzu, half dem Gestrauchelten auf, der kehrte ihm sein Gesicht zu und der Meister erkannte in einem Augenblick, das war Judas. Dieser Mensch war gekennzeichnet von Branntwein, hatte verquollene Züge und einen boshaften Blick. Ein elendes Schicksal stand in diesen Augen. Ihm hätte man alles zugetraut. Er wäre fähig gewesen zum Mord, zum Verrat, zur Auslieferung, selbst eines Freundes. Das war Judas. In den nächsten paar Tagen malte der Meister sein Modell. Er bezahlte ihn in flüssiger Währung, immer wenn der trunksüchtige Mensch nach einem weiteren Glas verlangte. Dabei lallte er stets nur Unverständliches, war auch nicht fähig, seine Umgebung oder was mit ihm geschah, wahrzunehmen. Am achten Tag, der Meister war gerade dabei, die letzten Pinselstriche des Porträts zu vollenden, fiel der trübe Blick des unglücklichen Mannes nebenbei auf das Gesicht des Jesus auf dem Wandbild. Im Nu ging eine Veränderung mit ihm vor. In seinen Augen blitzte ein Erkennen auf. Er sprang auf, er schien bis ins Innerste getroffen. In einer Aufwallung des Gemütes, die ihm keiner zugetraut hätte, schrie er auf, raufte sich die Haare und rannte aus dem Kloster. Leonardo dachte zuerst, der trunksüchtige Mensch wäre von der Anmut und Ausstrahlung seines Christus derartig angerührt worden. Nachforschungen ergaben aber etwas anderes. Der so heruntergekommene Mann war durch verschiedene Schicksalsschläge immer tiefer gesunken. Ursprünglich war er fleißig und zuverlässig in seinem Beruf und hat ein ganz normales Leben geführt. Widrige Umstände, der Tod der Frau, der Verlust der Arbeit und der damit verbundene gesellschaftliche Abstieg hatten ihn an den Alkohol und die Gosse gebracht. Ein Sankwirt wusste sogar, welchen Beruf der unglückliche Mensch früher gehabt hätte. Er sei Fährmann gewesen. Da ging Leonardo ein Licht auf. Der Christus des Wandbildes hatte dem Judas sein eigenes früheres Gesicht gezeigt. Und in wenigen Jahren war aus Jesus Judas geworden. Jesus und Judas, beide können in uns sein. Es gibt Momente, wo wir strahlen oder eine Liebe, Wärme ausstrahlen. Es gibt Momente, wo wir versagen, wo wir uns vielleicht als dieser Verräter, als der junge Jesu uns fühlen. Und da ist die Frage, wie geht es mir innerlich? Worauf richte ich meinen Blick aus? Judas hat zwar die Reue gezeigt, aber er hat keine Hoffnung auf die Vergebung und deswegen hat er diesen tragischen Tod gestorben. Jesus ist zwar auch für ihn gestorben, aber Jesus war in ihm gestorben. Judas sah nur das Dunkle in sich. Er konnte den zerreißenden Schmerz nicht länger ertragen. Das hat ihn zum verhängnisvollen Schritt bewegt, sich das Leben zu nehmen. Wobei auch er, das glaube ich persönlich ganz tief, er konnte auch zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Und ich finde es erstaunlich, dass gerade am Anfang dieses Kapitels erwähnt wird, dass Vers 2, Kapitel 13, Vers 2, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, dass er ihn verrate. Der Schreiber erwähnt es nicht umsonst, bevor die Fußwaschung überhaupt noch stattfindet, dass Judas schon als Verräter da saß und trotzdem kniet Jesus nieder und wäscht ihm die Füße. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt für mich, dass in jedem Moment, egal was in meinem Herzen los ist, dass Jesus jederzeit bereit ist, mir zu dienen, mir zu vergeben, mir meine Füße zu waschen und mir meine Sünden zu vergeben. Nur wenn ich mich nicht auf das Dunkle in mir konzentriere, sondern das Helle und das Gute bei Jesus sehe und auch in mir das Gute erkenne, weil Jesus in mir ist. Und nicht umsonst wird auch erwähnt, dass Jesus ihm dieses Stückchen Brot in das Wein eintaucht und ihm gibt. Interessant ist, dass auf dem Bild von Leonardo da Vinci sitzen sie alle in einer Reihe. Also wenn man so einen Tisch nimmt, das war natürlich alles größer, und die sitzen auf dem Bild so in der Reihe, in Grüppchen geteilt, und auf dem Bild ist gerade die Situation wieder gegeben worden, wo Jesus ihnen gesagt hatte, dass einer von euch mich verraten wird, und sie tuscheln miteinander. Wer könnte es denn sein? Und diese Situation wird gerade festgehalten von dem Künstler und ist so wunderbar rübergekommen. Tatsächlich lagen sie natürlich damals zu Tisch, und es war so üblich damals, dass man an drei Seiten des Tisches lag, ja, mit den Füßen beide mit dem Körper nach außen und der Kopf immer an dem linken Bogen. Man hat mit der rechten Hand gegessen und die Linkshändler hatten natürlich Pech, sie mussten lernen, mit der rechten Hand zu essen. Die linke Hand war übrigens für was anderes gedacht. Und es steht interessant, dass der Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, an die Brust von Jesus sich legte. Ja, wenn man sich vorstellt, dass einer hier liegt und der andere neben ihm liegt, mit dem Gesicht nach da, um ihn etwas zu fragen, muss er sich so drehen, dass sein Kopf automatisch auf die Brust von dem Nachbar fällt. Und so war das auch, dass der Johannes sich dreht, seinen Kopf an die Brust von Jesus legt und ihn fragt. Und spannend war auch, dass Jesus den Bissen, also ein Stückchen Brot, eintaucht und dem Judas gibt. Das heißt, dass der Judas unmittelbar in seiner Nähe war. Er war körperlich ganz nah bei Jesus in diesem Moment am Tisch, als er dieses Brot bekommt von Jesus, auch als letzte Chance vielleicht zur Umkehr zu kommen. Und er nimmt es aber nicht wahr. Und was ich auch spannend finde, als Judas dann rausgeht, als er rausgeht und die hohen Priester mit sich bringt und die römischen Soldaten, um Jesus zu verhaften, wie begegnet Jesus ihm? Was sagt Jesus zu ihm, als Judas ihn geküsst hatte? Mein Freund, warum bist du gekommen? Mit deinem Kuss verrätst du deinen Meister. Er sagt, mein Freund. Und wir haben schon gelesen, der Teufel hat ihn voll ergriffen. Also der war in der Macht des Teufels. Und trotzdem sagt Jesus, mein Freund. Und das ist erstaunlich für mich, zu lernen. Und ich denke, jeder von uns hat Momente, wo wir versagen, wo wir uns so dreckig fühlen, wo wir uns selber so dreckig vorkommen, dass trotzdem Gott uns auf gleiche Augenhöhe begegnet und sagt, mein Freund, ich bin bereit, dir zu dienen, ich bin bereit, dir zu vergeben. Und das ist der Punkt, dass wir auch lernen, in jedem Moment unseres Lebens, auch wenn es alles um uns herum dunkel ist, trotzdem nicht die Hoffnung zu verlieren, dass Gott ist da. Er ist mir ganz nah und er möchte mir meine Füße waschen, er möchte mir vergeben. Letzter Satz, den wir gelesen haben, heißt, und es war Nacht. Als Judas rausgeht, heißt es war Nacht. Interessant ist, dass Johannes gerne in seinem Evangelium so mit Gegensätzen spielt und Licht und Dunkelheit ist auch so ein Gegensatz. Und wir lesen am Anfang des Evangeliums, dass Nikodemus zu welcher Tageszeit zu ihm kommt? Bei Nacht. Ja, er kommt bei Nacht zu Jesus und er kommt quasi durch die Nacht zum Licht hin und der Judas, der geht vom Licht in die Nacht hinein. Und das ist wichtig, dass wir es lernen, uns immer auf das Licht auszurichten. Es kann um uns herum Nacht sein, es kann auch in uns drinnen dunkel sein. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir den Blick, den Jesus aus dem Blick nicht verlieren, das Licht, das uns erhellen kann. Und das möchte ich euch mitgeben, diesen Gedanken, dass Jesus bis zum letzten Judas bei sich hatte. Er wusste von Anfang an, dass er ihn verraten würde. Nicht umsonst schreiben viele Evangelisten oder alle Evangelisten von Anfang an immer dieser Gedanke, der Judas, der ihn irgendwann verraten wird. Jesus wusste es von Anfang an und trotzdem 3,5 Jahre ging Judas mit ihm zusammen. Und am letzten Abendmahl zeigt Jesus ihm seine Liebe, wie er auch ihn geliebt hatte. Nur leider hat Judas das nicht verstanden, das nicht verinnerlicht. Er wurde nicht zu dem Knecht, über den Jesus in Vers 16 spricht, sondern er wollte selber Herr über Jesus sein. Er wollte selber bestimmen, wie es mit Jesus weiterlaufen soll. Ihm hat die Demut gefehlt. Das wünsche ich, dass wir uns selber niemals aufgeben, weil es der Herr ist, der uns reinmacht, der uns vergibt, der unsere Sünden abwäscht. Und wenn wir heute das Abendmahl feiern, wenn wir uns die Füße waschen lassen, wenn wir dem anderen Füße waschen, wenn wir Brot zu uns nehmen, wenn wir Weintraubensaft zu uns nehmen, dass wir uns das vergegenwärtigen und vergewissern, Gott ist da. Er ist immer da, nicht nur hier in diesem Moment, sondern immer in meinem Leben da. Und wenn ich versage, wenn ich falle, wenn um mich herum alles dunkel ist, Gott möchte mich jederzeit zu sich ziehen in das Licht. Und das wünsche ich euch, dass ihr das erlebt immer wieder und besonders in den schwierigen und tiefen Momenten eures Lebens. Diesen Abschnitt, den ich übersprungen habe aus Johannes Evangelium, möchte ich jetzt vorlesen als Einleitung zur Fußwaschung. Und ab Vers 5 heißt es: Danach goss er Wasser in ein Becken und fing an, Johannes Evangelium Kapitel 13, und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus und er sprach zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich tue, das weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm: Niemand mehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Sprach zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sprach zu ihm: Wer gewaschen ist, der bedarf nichts als die Füße zu waschen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Interessant wieder die Erwähnung von Judas. Denn er kannte seinen Verräter wohl. Darum sprach er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr heißt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, dass ihr tut, wie ich euch getan habe. Und das ist eine Einladung an uns, dass wir uns auch gegenseitig die Füße waschen. Und wir als Adventgemeinde weltweit praktizieren ein offenes Abendmahl. Das heißt, jeder, der heute hier vielleicht aus einer anderen Gemeinde als zu Gast ist, vielleicht zum ersten Mal im Gottesdienst ist, aber bewusst sein Leben Gott übergeben hat, der ist eingeladen, auch am Abendmahl teilzunehmen. Und wir werden uns wie gewohnt aufteilen. Die Frauen, Schwestern, die bleiben hier in diesem Raum. Die Männer gehen in das hintere Raum. Und die am Abendmahl nicht teilnehmen, die werden gebeten, im Foyer sich aufzuhalten und möglichst leise, damit die anderen nicht gestört werden. Und danach treffen wir uns wieder hier. Und ich wünsche euch gottesreiches Segen bei der Fußwaschung. Wir werden jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Das letzte Lied. Und dann ist unser Gottesdienst zu Ende. Lied Nummer 96 aus der Quelle. Ihr Lieben, Gott möge euch reichlich segnen und mit euch sein auf allen euren Wegen. Und ich freue mich, wenn wir uns heute Abend hier treffen und eine besondere Woche miteinander erleben. Gott mit euch. Amen.